Anders als jetzt die Wasserleitung, wo es halt nur eine gibt, gibt es schon durchaus verschiedene Bereitsteller von Wohnraum, was aber nicht dazu führt, dass es eine ausreichende Leistungserbringung in dem Sinne gibt. Also es gibt ja trotzdem nicht für alle den angemessenen und ausreichenden Wohnraum. Es führt halt nicht dazu, dass alle gleichermaßen mit gutem Wohnraum versorgt sind und das, obwohl Wohnen ein Grundbedürfnis ist. Also würde ich schon argumentieren und sagen, okay, man muss Wohnen auch als eine Form von Grundbedürfnis und Infrastruktur denken. Jeder hat das Recht darauf, mit guten, also qualitativ gutem und ausreichend seinen Bedürfnissen entsprechenden Wohnraum versorgt zu sein. Here is the new Berlin.
Hier ist das neue Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Das neue Berlin. 56,4% der Wahlbeteiligten stimmten im kontroversen Berliner Volksentscheid für die Vergesellschaftung der Bestände großer privater Wohnungsbaukonzerne. Unabhängig davon, wie der neue Berliner Senat mit dem Votum umgehen wird, das politische Ideal einer marktbasierten Wohnungsversorgung, wie sie in den 90er und 0er Jahren populär war, hat wohl endgültig an Überzeugungskraft verloren. Zugleich lässt sich schon seit längerem eine politische Neuorientierung in verschiedenen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge und eine Serie von Bürgerinitiativen beobachten, die sich auf die Rekommunalisierung von öffentlichen Infrastrukturen richten. Wie dieser Trend zu verstehen ist und mit welchen politischen Instrumenten der neu entbrannten Wohnungsfrage am besten zu begegnen ist, darüber sprechen wir heute mit Inga Jensen. Inga steht in den letzten Zügen ihrer Promotion an der Professur für Stadtplanung der Bauhaus-Universität Weimar und arbeitet zu den Möglichkeiten und Perspektiven einer Rekommunalisierung des sozialen Wohnungsbaus am Fallbeispiel Berlin. Inga, schön, dass du da bist.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Gerne. Vielleicht, um so ein bisschen ins Thema reinzukommen, sollten wir uns am Anfang erstmal vergegenwärtigen, welche Entwicklungen die Berliner Wohnungsbestände, speziell die öffentlichen Wohnungsbestände, eigentlich in den letzten 30, 25 Jahren durchlaufen haben. Soweit ich weiß, Anfang der 90er Jahre konnte in Berlin von Wohnungsnot keine Rede sein, so richtig. Was genau ist da passiert? Was sind wichtige Umbrüche gewesen, die diese Entwicklung bestimmt haben?
Ja, du hast jetzt 25, 30 Jahre gesagt. Ich versuche es jetzt mal eher mit den 30, weil dann haben wir nämlich noch so ganz knapp eine Entwicklung drin. Und zwar war das 89, 90 die Abschaffung der neuen Wohnungs-, der alten Wohnungsgemeinnützigkeit, also die dazu beigetragen hat, dass es einen Großteil gemeinnütziger Wohnungsbestände halt gegeben hat. Die ist damals im Rahmen einer Steuerreform abgeschafft worden und hat dann natürlich den Effekt gehabt, dass es eine starke Abnahme der gemeinnützigen Wohnungsbestände einerseits gegeben hat. Andererseits ist eine Entwicklung zu beobachten in diesen vergangenen Jahren. Es sind verschiedene Entwicklungen, würde ich eigentlich sagen. Es gibt einmal einen Rückgang der sozialen Wohnungsbestände einfach in diesem Zeitraum. Das ist eine Entwicklung, die wir in Berlin beobachten können. Das ist aber auch eine Entwicklung, die wir bundesweit beobachten können. Und zwar, dass soziale Wohnungsbestände haben halt Bindungen, nennt man das, Sozialbindungen, also diejenigen, die Wohnungen errichten, kriegen eine bestimmte Förderung dafür und nach einer bestimmten Zeit, meist sind es so 30 Jahre, läuft diese Bindung halt aus und die Wohnungen kommen wieder auf den freien Markt, also sind nicht mehr reguliert. Das ist eine Entwicklung, die wir sehen in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig sehen wir verschiedene Tendenzen. Erst die Abschaffung der Gemeinnützigkeit, dann eine ganz starke Privatisierungswelle im Bereich der kommunalen und öffentlichen Wohnungsbestände. Also die Wohnungsbestände, wenn man jetzt auf Berlin guckt, haben sich da einfach in der Zeit um mehr als halbiert, knapp. Das heißt auch einen viel, viel kleineren öffentlichen Wohnungssektor in dieser Zeit. Und dann haben wir natürlich abhängig von den Städten auch verschiedene Wanderungsbewegungen. Also Berlin erst eine Abwanderung der Bevölkerung und dann natürlich auch abweichende Bevölkerungsprognosen. Also in den frühen 90er Jahren gab es halt eher so eine Bewegung raus aus Berlin, rein so in den Berliner Speckgürtel nach Brandenburg. Dann ist Berlin Hauptstadt geworden, es gab wieder Zuzug, die Prognosen haben plötzlich nicht mehr gepasst und dann halt ganz massiven Zuzug wieder und auch Mietpreissteigerungen einfach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich schon fast, die dann mit so Dynamiken einhergegangen sind wie Verdrängung, Aufwertung, genau, alles, was wir so unter Gentrifizierung heute fassen. Und auch als Reaktion darauf auch ein Erstarken der Mieterbewegung einfach in dem vergangenen Jahrzehnt, würde ich jetzt schon fast sagen, dass sich auf verschiedene Aspekte bezogen hat. Also von Neubau oder ich weiß gar nicht, ob ihr oder ob das bekannt ist, zum Beispiel damals Spreeufer für alle, also die Bebauung des Spreeufers, das hat sich gerichtet gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes, bis hin zu kleinen lokalen Mieterinitiativen, Rentnerinnen, die sich eingesetzt haben für den Erhalt ihres Seniorentreffs und so weiter. Also so ein Erstarken der Mieterbewegung einfach in dem vergangenen Jahrzehnt ist natürlich auch damit einhergegangen. Ja, das ist so ein ganz grober Abriss.
Ja, da war schon ganz viel drin. Da müsste ich nochmal sogar zwei Sachen nachfragen. Mit dieser Wohnungsgemeinnützigkeit, das habe ich auch immer wieder gehört und gelesen, dass das irgendwie sich ganz stark auf den gemeinnützigen Wohnungsbau ausgewirkt hat. Was genau hat das dann eigentlich beinhaltet? Also welche Vorteile waren da für einen öffentlichen Wohnungsbau enthalten in dieser Wohnungsgemeinnützigkeit?
Das beinhaltete, also die Wohnungsgemeinnützigkeit beinhaltete zu dem Zeitpunkt halt Steuererleichterungen, zum Beispiel für Unternehmen, die gemeinnützigen Wohnraum bereitstellen. Das können oder konnten auch kommunale Wohnungsunternehmen sein, das konnten aber auch Genossenschaften sein. Gewerkschaften haben damals mit der Neuen Heimat ein ganz großes Wohnungsunternehmen gestellt und so weiter. Also es gab einen sehr viel größeren Anteil an öffentlichen oder geförderten oder man kann es eigentlich gemeinwohlorientierten Wohnungsbestand, als es den halt heute gibt. Und es gibt nicht umsonst einfach auch so seit 6-7 Jahren, würde ich sagen, Bestrebungen, sich mit einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit auseinanderzusetzen. Also zu sagen, man öffnet sowas wieder, also man erlässt Steuern für Unternehmen, die sich bestimmten Zielen verpflichten, einer bestimmten Mietpreisregulierung, einer Begrenzung der Gewinnausschüttung und so weiter und erlässt denen im Gegenzug halt einiges an Steuern. Und öffnet das dann für Private, für Genossenschaften, für zum Beispiel in Berlin wären es die landeseigenen Wohnungsbestände. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommen wird. Bei den Koalitionsverhandlungen aktuell in den Sondierungspapieren war das tatsächlich enthalten. Und es wäre auf jeden Fall ein großer Schritt, wenn das tatsächlich umgesetzt werden würde.
Ich habe auch noch so eine Randfrage, Notiz, weil wir sind ja noch so Anfang der 90er an den Veränderungen. Da ist ja natürlich für Berlin ganz wichtig, dass die ganzen ehemaligen DDR-Wohnungen dazugekommen sind. Kannst du da was kurz dazu sagen, in welche Gesellschaft die ausgegangen sind und was das so für Folgen für den Markt erstmal hatte in den 90ern?
Ja, ist Berlin natürlich auch nochmal ein bestimmter Sonderfall so. In Berlin sind die Wohnungsbaugesellschaften ineinander aufgegangen, beziehungsweise wurden aufgekauft. Übrig geblieben sind damals dann 7 Wohnungsbaugesellschaften in Berlin. Eine wurde dann noch privatisiert in den 2000er Jahren. Mittlerweile sind es noch 6 landeseigene Wohnungsunternehmen. Genau, und die haben natürlich Probleme damals gehabt mit Altschuldenhilfegesetzen und so weiter. Also weil Schulden, die Wohnungsunternehmen damals in der DDR hatten, eigentlich Buchschulden, also quasi fiktive Schulden waren und zu realen Buchschulden geworden sind nach der Wende. Und dementsprechend genau das Auswirkungen auf diese ganzen Fusionen miteinander hatte. Aber da kann ich gar nicht so sehr jetzt gerade ins Detail gehen.
In den 90er Jahren, da wandelt sich ja auch irgendwie auch so die politische Leitrationalität. Irgendwie gibt's da ja wirklich dann so das, was man dann immer mit Neoliberalismus immer etwas pauschal und etwas grob bezeichnet. Aber in etwa findet das ja wirklich in den 90er Jahren in Berlin auch in der kommunalen Politik so seinen Einzug. Es gibt verschiedene Bereiche, wo dann plötzlich über Privatisierung gesprochen wird. Erst auch bei den Wasserbetrieben, der Stromversorgung, der dann natürlich auch den Berliner Wohnungsbauunternehmen, den öffentlichen. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen rekonstruieren. Also ist das irgendwie über Nacht gekommen? Ist das irgendwie so einfach so eine politische Grundideologie, die sich da gewandelt hat? Oder gab es da auch dringliche Gründe? Also oft wurde ja dann immer so Haushaltskonsolidierung als Argument angegeben, weshalb jetzt auch irgendwie der Verkauf von öffentlichen Wohnungen geboten war. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern.
Genau, einerseits ein Stichwort, was du jetzt gesagt hast, ist Haushaltskonsolidierung. Das ist etwas, was auf jeden Fall angeführt wurde, auch im Bereich des Wohnens. Also Haushaltskonsolidierung durch den Verkauf von Wohnraum und ganzen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin ist auf jeden Fall ein springender Punkt darin. Wir hatten gerade schon mal die Demografie als Punkt genannt. Also man ist von einem nicht so starken Bevölkerungswachstum ausgegangen und hat deshalb auch lange irgendwie noch zum Beispiel Flächen verkauft. Also ich habe im Rahmen meiner Doktorarbeit auch Interviews mit einigen der landeseigenen Wohnungsunternehmen geführt, die mir dann gesagt haben, sie haben noch bis in die relativ späten 2000er Jahre, 2007, 2008, kurz vor der Finanzkrise, Liegenschaften verkauft. Und das treibt jetzt ganz, ganz absurde Blüten. Also, dass Wohnungsbaugesellschaften jetzt wieder Sachen zurückkaufen, Liegenschaften oder Projekte, die jetzt entwickelt wurden auf Liegenschaften, die ihnen eigentlich früher selbst gehört haben, aber die noch sehr, sehr lange in dieser Privatisierungslogik halt verkauft worden sind. So, und dazu halt führen, dass jetzt gerade die landeseigenen Wohnungsunternehmen nicht mehr selber über große Flächen verfügen, zum Beispiel.
Oft wird auch, was die Verschärfung der Wohnungsfrage angeht, angeführt, dass sozusagen das Finanzkapital sich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch verstärkt eben für Immobilien stärker interessiert hat, weil das eben eine stabile oder sogar eine sehr gute Wertsteigerung versprochen hat im Verhältnis zu anderen Geldanlagen. Welche Rolle muss man da der Finanzialisierung des Wohnungsbaus beimessen, jetzt speziell in Bezug auf Berlin, aber vielleicht auch im Vergleich zu anderen Regionen?
Ich versuche das immer so ein bisschen zu verbinden. Also weil ich es gerade schon mal genannt hatte, die Finanzkrise ist da auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Da muss man sagen, es gab zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr viel anlagesuchendes Kapital, das einfach nach einer Form der Anlagemöglichkeit gesucht hat und das in einem deutschen Immobilienmarkt auch gefunden hat, der vermeintlich sehr, sehr günstig oder sehr, sehr unterbewertet war und hohe Renditen versprochen hat und das dazu geführt hat, dass auch zum Beispiel viele internationale Investorinnen, Anlegerinnen, Pensionsfonds, wie auch immer, halt Immobilien hier gekauft haben. Und das sieht man auch in den Entwicklungen der letzten Jahre. Man kann schon von einer Blasenbildung tatsächlich in dem Zusammenhang sprechen. Also es gibt verschiedene Definitionen davon, wann eine Immobilienblase tatsächlich sich entwickelt hat. Und ich würde sagen, es gibt dabei zwei Faktoren, die man berücksichtigen muss. Das eine ist die Entkopplung der Immobilienpreise von den Mieten. Also die steigen einerseits deutlich stärker als die Mietpreise steigen. Das heißt, über Mieten kann ein Kauf gar nicht mehr amortisiert werden. Das heißt, Investoren kaufen ein Haus gar nicht unbedingt in dem Wissen und also oder nicht mit der Intention, es über Mieten zu amortisieren und das wieder reinzukriegen, sondern in dem Wissen, die Immobilie wird weiter an Wert gewinnen und sie können die einfach selbst ohne einen Handschlag daran zu tun, Gewinn bringt, weiter verkaufen. Und zum anderen sehen wir auch eine Entkopplung der Immobilienpreise und der Mieten von den Einkommen. Also da, auch da gibt es halt eine Schere, die deutlich auseinander geht. Wir sehen, dass sich zum Beispiel viele Menschen überschulden beim Erwerb von Eigenheim. Wir sehen aber auch eine Entkopplung der Mieten von den Löhnen. So, und ich würde sagen, das sind alles Entwicklungen, die darauf hinweisen, dass es eine Blasenbildung gibt am Wohnungs- und Immobilienmarkt. Und das sind alles Folgen dieser Finanzkrise, die einen Anteil oder einen Teil dieser Finanzialisierung auf jeden Fall stellt.
Nun sind sich ja die meisten einigermaßen einig, dass die Mieten und ja der Anstieg der Mieten in Berlin und in anderen Teilen von Deutschland, vor allem in großen Städten, große Sorgen erregen muss natürlich und die Wohnsituation für viele Menschen extrem schwierig geworden ist, vor allem mit geringen Einkommen in einer Stadt wie Berlin bezahlbare Wohnungen zu finden. Was wiederum nicht so Worüber die Einigkeit noch nicht so hundertprozentig immer da ist, ist vielleicht, welche Ursachen genau diese Mietpreissteigerungen und auch die Wohnraumknappheit haben. Also ich zitiere immer gerne so ein bisschen die Position des anderen politischen Lagers so, und in dem Sinne müsste man ja erstmal auch erklären, wieso eigentlich kommunaler Wohnungsbestand überhaupt relevant ist für die Mietenfrage und für die Frage von bezahlbarem Wohnraum. Wenn man sagt, okay, wenn man das privaten Unternehmen überlässt und die bauen dann da mit Gewinninteressen auch Wohnungen, dann entsteht da so oder so ein Angebot, das dann letzten Endes die Nachfrage deckt. Und solange genug Neubau passiert, bleiben auch die Preise für die Mieten stabil. Jetzt mal so ganz kursorisch, so ungefähr dieses Narrativ. Was ist da an dieser Analyse falsch erst einmal? Also ist es nicht einfach nur ein Problem, dass zu wenig Wohnungen da sind?
Wenn wir ansetzen bei kommunalem oder öffentlichem Wohnungsbau, würde ich sagen, ist es schon ein Segment, das ganz starken Einfluss hat auf die Begrenzung von Mietpreisdynamiken. Und das hängt damit zusammen, dass öffentliche Wohnungsbaugesellschaften zum Beispiel hier in Berlin zum Beispiel darauf verpflichtet sind, einen bestimmten Anteil ihrer Neuvermietung an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein zu vergeben. Also alleine dadurch versorgen die einen Anteil der Bevölkerung, der sich auf dem freien Wohnungsmarkt tatsächlich nicht adäquat mit Wohnraum versorgen kann. Und das betrifft tatsächlich sehr, sehr viele Berlinerinnen. Gleichzeitig sind öffentliche Wohnungsunternehmen anders als private Wohnungsunternehmen ja auch dem unterliegen einer bestimmten Form der demokratischen Kontrolle und einer bestimmten Zielsetzung, die damit auch verbunden ist. Also einer bestimmten sozialen Ausrichtung, die sich zum Beispiel in dieser Mietpreisfrage niederschlägt. Ja, also darum, ich würde sagen, das sind die zwei zentralen Aspekte tatsächlich daran. Einmal die Demokratisierungsfrage und einmal die Frage der leistbaren Mieten, weil das was ist, was nicht passieren wird, wenn wir das einfach dem freien Markt überlassen. Der wird nicht von sich aus günstige Mieten schaffen, aus einer Selbstverpflichtung heraus. Also das sehen wir ja gerade daran. Ich hatte vorhin ganz kurz das Beispiel genannt mit dem sozialen Wohnungsbau und den Wohnungen, die da aus den Bindungen fallen nach 30 Jahren. Die bleiben ja nicht gleich teuer, sondern die Wohnungsunternehmen erhöhen ja massiv diese Mieten. Also die bleiben ja nicht gleich. Also darum braucht es da schon regulierende Eingriffe und genau, da gibt es dann halt verschiedene Ansatzpunkte. Die eine Form der Regulierung ist halt, einen Wohnungsbestand in öffentlicher Hand oder einen gemeinwohlorientierten Bestand zu erhöhen. Auf der anderen Seite sind das halt regulierende Maßnahmen, die in den Wohnungsmarkt einwirken, aber darüber können wir bestimmt später nochmal sprechen.
Trotzdem sozusagen die Gretchenfrage, weil ich das Argument auch immer wieder höre, ist ja auch, dass im Grunde viele Analysen eher meinen, es gibt einfach quantitativ zu wenige Wohnungen. Also wenn man sozusagen von dem existierenden Wohnungsbestand einen höheren Bestand in gemeinnützige Zwecke überführt, hat man natürlich aber trotzdem nicht das Problem gelöst, dass man in einer Stadt lebt, in der permanent große Menschenmengen neu zuziehen und in dem sozusagen die Nachfrage kontinuierlich hoch ist und höher wird und gleichzeitig aber der rein quantitative Wohnungsbestand nicht hinterherzieht. Also erstmal ein rein quantitatives Verhältnis sozusagen, und dieses quantitative Verhältnis führt dann auch, so würde so ein Markttheoretiker sagen, dann selbstverständlich zur Explosion der Preise. Wie geht man mit diesem einfach rein quantitativen Argument erstmal um? Also natürlich, man muss das nicht gegeneinander ausspielen, man muss nicht kommunalen Rekommunalisierung gegen kommunalen Neubau ausspielen, aber nichtsdestotrotz, die Frage der Quantität der Wohnungen, die muss man ja erstmal zugestehen, dass die eine gewisse Rechtfertigung hat, oder?
Ja, ich finde, deine Frage beinhaltet eigentlich zwei Punkte. Und das ist einmal die nach, wie viel brauchen wir nicht eigentlich viel mehr neuen Wohnungsbau? Und das ist die Frage oder gleichzeitig das Argument, was es jetzt auch ganz viel gab in der Debatte um die Vergesellschaftung, in dem gesagt wurde, Vergesellschaftung schafft keine einzige neue Wohnung. Und ich finde, an beiden Stellen müsste man jetzt anknüpfen, ja, natürlich braucht es Wohnungsneubau. Die Frage ist nur, wie teuer ist dieser Neubau? Wie leistbar ist der? Sind hinter die Mietpreise, die dabei rauskommen? Wo befindet sich dieser Neubau? Also es gibt die Schaffung ganzer neuer Quartiere teilweise auch durch die kommunalen Wohnungsunternehmen. Das ist begrüßenswert. Aber die Frage ist auch, wie sind die angebunden? Wo sind die gelegen? All diese Fragen muss man halt in dem Zusammenhang auch stellen. Und genau, also ich finde, das muss man nicht gegeneinander ausspielen. Eine Praxis von Bestand, Bestandsankauf und Bestandspolitik und Neubau. Also natürlich braucht es Neubau, ist die Frage, für wen wird neu gebaut und zu welchen Konditionen wird tatsächlich neu gebaut. Und die andere Frage, die du in den Raum gestellt hattest, war die dieses Arguments Bestandsankauf oder Vergesellschaftung oder wie auch immer Formen des Bestandserwerbs schaffen keine neuen Wohnungen. Nein, das tun sie nicht, aber sie schaffen neue Wohnungen in öffentlichem Eigentum. Also sie entziehen Wohnraum dem Markt, dem freien Markt. Sie dekommodifizieren diesen Wohnraum und sorgen halt für einen Bestandsschutz, also sowohl der baulichen Substanz als auch der Mieterin. Also und schaffen dadurch halt einen Schutz vor Verdrängung, aber auch eine Diversifizierung von kommunalen und öffentlichem Wohnungsbestand, also der dazu führt, dass kommunale Wohnungsunternehmen zum Beispiel verschiedene Bestände, jetzt in Berlin, in der Stadt halten, in den unterschiedlichsten Bezirken und nicht nur in Neubauquartieren oder an bestimmten Schwerpunkten oder räumlichen Schwerpunkten nur in der Stadt.
Wieso ist das wünschenswert, dass man den öffentlichen Wohnungsbestand diversifiziert?
Warum ist es wünschenswert? Tatsächlich würde ich sagen, es ist einfach der Bestandserhalt, weil man die Mieterinnen akut schützt, die dort leben und vor Verdrängung schützt. Und zum anderen, weil es dazu beiträgt, dass es einfach eine ganz große Durchmischung gibt, baulicher Art tatsächlich auch in den Beständen. Also es geht ja hier um eine räumliche Verteilung und Menschen leben und arbeiten halt an den unterschiedlichsten Orten in Berlin und Menschen sind auch darauf angewiesen, die in Berlin-Kreuzberg wohnen, dass sie vielleicht auch, also die in Berlin-Kreuzberg arbeiten, dass sie auch dort wohnen.
Also wenn man erstmal die Prämisse akzeptiert, dass ein großer Anteil kommunalen Wohnungsbestandes am Gesamtwohnangebot einer Stadt ein wünschenswerter Zustand ist in jedem Fall. Welche Instrumente gibt es eigentlich dafür?
Also es gibt verschiedene Strategien, Wohnungsbestände im öffentlichen Eigentum zu erhöhen. Also ganz klassisch, wir haben gerade schon drüber gesprochen, die Strategie des Neubaus oder des Erwerbs, Ankaufs. Das passiert zum Beispiel, dass Wohnungsunternehmen einfach, also das heißt Projektentwicklungen ankaufen, also fertige Neubauten, die sie dann aber bewirtschaften. Es gibt in Berlin bis jetzt, aber vielleicht sprechen wir da auch nochmal drüber, gab es ja jetzt in der vergangenen Woche das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum kommunalen Vorkaufsrecht. Aber ansonsten ist in Berlin nämlich in der Vergangenheit das kommunale Vorkaufsrecht auch relativ aktiv genutzt worden, insbesondere in der letzten Legislatur, um Wohnraum in das Eigentum von zumeist, aber nicht ausschließlich, kommunalen Wohnungsunternehmen zu überführen. Es gibt Modelle, Fördermodelle, verschiedene von Genossenschaftsförderungen und so weiter. Das sind dann natürlich nicht Wohnungen und Wohnraum im Eigentum des Landes, aber in anderen kollektiven Eigentumsformen. Genau, du sagtest gerade, Vergesellschaftung ist auf jeden Fall hier in Berlin ein Instrument, das diskutiert wird, als ein Mittel, Wohnraum auch im großen Stil in öffentliches Eigentum zu überführen. Und in der Vergangenheit gab es, das hatte ich auch in meinem Artikel damals geschrieben, und ich glaube nämlich, dass es ein Instrument ist, das über Berlin hinaus gar nicht so bekannt ist, ist das des gestreckten Erwerbs. In Berlin ist hier die Karl-Marx-Allee oder Teile der Wohnungsbestände in der Karl-Marx-Allee so in öffentliches Eigentum überführt werden. Und zwar sollte dort Wohnungsbestand verkauft werden, damals an die Deutsche Wohnen. Und damals hat sich dann der Mieterbeirat der Karl-Marx-Allee ein juristisches Konstrukt überlegt, Und das mit Hilfe des Landes auch umgesetzt, indem die Mieterin nämlich bei einem Verkauf, zum Beispiel jetzt an Deutsche Wohnen, das Recht haben, zuerst ein Angebot zu bekommen, ihre Wohnung zu kaufen, bevor das an einen anderen Eigentümer geht oder an wen anders verkauft wird. Und das ist dann auch passiert und die Mieterin haben dann mit Hilfe von Krediten durch die Landesbank ihre Wohnung angekauft, individuell, und in einem nächsten Schritt dann aber gleich einem kommunalen Wohnungsunternehmen hier in Berlin weiterverkauft. Also haben das damit überführt und haben dieses Instrument genannt, den gestreckten Erwerb. So kam es jetzt dazu, dass schon ein großer Anteil der Bestände in der Karl-Marx-Allee in das Eigentum einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft überführt worden. Also da gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten und juristische Konstrukte, die da angewendet werden können und in der Vergangenheit auch zum Einsatz gekommen sind. Der gestreckte Erwerb ist tatsächlich dann in der Form gar nicht zu Ende umgesetzt worden. Aber dieses Mittel besteht halt tatsächlich jetzt auch einfach weiterhin. Genau, also ich würde sagen, das sind so die verschiedenen Instrumente, die tatsächlich existieren. Und jetzt sag mir gern nochmal den zweiten Teil deiner Frage dazu.
Ja, wir können ja im Einzelnen jetzt nochmal auch auf diese Instrumente eingehen und schauen, welche Probleme sich damit verbinden. Was ich beim gestreckten Erwerb noch nicht verstanden habe, haben die Mieterinnen ihre Wohnungen schon unter der Prämisse gekauft, dass sie die später wieder an den kommunalen Wohnungsträger verkaufen können? Oder war das ein Schritt, der dann erst hinterher kam?
Nee, das war von vornherein dann klar. Also es gibt natürlich auch Mieterinnen, die davon Gebrauch gemacht haben und gesagt haben, nee, ich möchte hier tatsächlich, dass das meine Eigentumswohnung wird und ihre Wohnung selbst erworben haben und das ist jetzt selbst genutztes Eigentum. Aber ein großer Anteil der Mieterinnen hat das auch gesagt, nein, okay, wir möchten, dass unser Wohnungsbestand öffentlich wird und hat dann dieses Angebot angenommen, mithilfe eines Kredits das zu erwerben. Und das war wirklich auch dann nur ein juristischer Zwischenschritt, das dann gleich im nächsten Schritt weiterzugeben an dieses landeseigene Wohnungsunternehmen. Also es ist dann gesammelt an einen Anwalt, ich weiß nicht, an eine Kanzlei gegangen, die das dann abwickeln sollte, genau.
Bevor wir zu den weiteren Möglichkeiten kommen, würde mich nochmal so erstmal einleiten, so ein bisschen der Überblick interessieren. Das heißt, auf welcher Ebene diese Methoden angewendet sind. Man kennt auch den Mietendeckel auf der Bundesebene. Ich glaube, eine Zeit lang war man auch verwirrt, weil es dann den Mietendeckel und die Mietpreisbremse gibt. Jetzt hast du sozusagen über Verfahren oder über Möglichkeiten gesprochen, die dann ein Mieterbeirat oder sowas nur für eine Handvoll von Wohnungen gemacht hat. Also ist da der Eindruck auch gerechtfertigt, dass oder ist der richtig, dass das irgendwie auch derzeit ziemlich unklar ist, auf welcher Ebene, also wenn man die Bundesebene, die kommunale Ebene oder die Landesebene dann ja, das ist ja in Berlin jetzt sozusagen gleichbedeutend, oder ist es das? Und dann eben solche im einzelnen Bezirk oder sogar so, also ist das irgendwie sehr fragmentiert oder versucht man einfach derzeit an allen Stellen irgendwie zu gucken, was funktioniert und was nicht?
Ja, ich würde deinen Eindruck tatsächlich teilen. Was du aber gerade schon angesprochen hattest, genau, ist, na, wie fange ich an am besten? Ich finde, man kann da an verschiedenen Stellen ansetzen. Genau, ich würde deinen Eindruck teilen, dass es gerade Auseinandersetzungen an den verschiedensten Stellen gibt und Ansatzpunkte, also gerade in Berlin, bleiben wir einfach bei dem Beispiel, passiert auf der Ebene der Bezirke, das ist ja hier quasi die Kommune, und auf der des Landes unglaublich viel, aber nicht alles fällt in den Kompetenzbereich des Landes oder wird dann tatsächlich auch verschoben. Also was wir sehen können, ist, dass lokale Initiativen und Mieterinitiativen sehr erfolgreich sind auf der kommunalen Ebene oder auf einer sehr kleinteiligen Ebene. Es hat zum Beispiel erwirken können, dass ihre Häuser vorgekauft werden. Also, dass sie mitbekommen, dass ihr Haus in einem Milieuschutzgebiet verkauft werden soll und sich dann schlau machen, da auch natürlich sehr, sehr, sehr viel Ressourcen reinbuttern und es ihnen gelingt, ihr Haus vorkaufen zu lassen durch entweder eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft oder in manchen Fällen auch gemeinsam einfach eine Hausgemeinschaft gründen und mithilfe einer Stiftung selber so einen Ankauf finanzieren und so weiter. Also da passiert schon unglaublich viel auf dieser lokalen und kommunalen Ebene und da bewegt sich einfach auch sehr, sehr viel hier in Berlin. Ich hatte gesagt, dass hier die Mieterbewegung im letzten Jahrzehnt auch sehr erstarkt ist und hier viele Kämpfe einfach auch schon gewonnen hat. Es gibt hier zum Beispiel in Berlin das Wohnraumversorgungsgesetz. Es wurde eine Anstalt öffentlichen Rechts eingerichtet, die Wohnraumversorgung Berlin, die diesen ganzen Prozess begleitet und überwacht. Also da ist schon ganz viel möglich. Und gleichzeitig sehen wir, dass es so eine Verschiebung der Kompetenzen gibt auf eine Bundesebene. Also dass entschieden worden ist, okay, der Mietendeckel, das ist nicht im Rahmen der Kompetenzen des Landes, das kann das Land gar nicht entscheiden, das wurde auf die Bundesebene weitergegeben. Gleiches ist jetzt passiert mit dem kommunalen Vorkaufsrecht. Das Landesverwaltungsgericht hat, ich sage immer Land, aber ich meine natürlich das Bundesverwaltungsgericht, hat entschieden, dass diese Praxis so nicht mehr angewendet werden kann und es bräuchte eigentlich eine Änderung des Baugesetzbuchs an dieser Stelle auch auf einer Bundesebene. Ich bin ganz gespannt, was jetzt passieren wird, zum Beispiel mit der Vergesellschaftung hier in Berlin. Gerade sieht es so aus, als würde das Ganze so ein bisschen verschleppt werden, würde ich fast sagen. Es soll ausgelagert werden in eine Expertenkommission. Es soll erstmal geklärt werden, inwiefern das Land Berlin überhaupt die Kompetenzen dazu hat, zu vergesellschaften und wie das möglich sein könnte und so weiter, bevor dann der Senat darüber entscheidet, frühestens in einem Jahr. Und ich würde sagen, sowas nennt man in der Geografie Scale-Jumping oder Scale-Shifting. Also wenn auf einer Ebene die Kämpfe nicht mehr gewonnen werden können, dann verlagern die sich auch häufig auf eine andere. Und ich finde, das ist was hier beobachtet werden kann. Und was Mieterinitiativen gelingt, ist auf dieser kommunalen, lokalen Ebene sehr, sehr aktiv zu sein und auch viel zu gewinnen. Und aber eine Vernetzung auf einer Bundesebene ist natürlich für Mieterbewegungen total schwer, weil das häufig von Einzelpersonen abhängig sind. Das sind unbezahlte Aktivistinnen, das sind Mieterinnen, die aus einer eigenen Betroffenheit heraus sich engagieren in dem Feld und die das nicht leisten können, jetzt auch noch auf einer Bundesebene dazu irgendwie Lobbyarbeit zu machen. Genau.
Ist das vielleicht auch ein Thema, das eher kommunal überhaupt politisierbar ist? Also es ist zwar natürlich so, dass in vielen großen Städten Wohnungsnot herrscht und die Preise sich überschlagen, aber offenbar oder möglicherweise ist es so, dass es in anderen Regionen nicht so drängend ist und deshalb dann auch auf einer Bundesebene, in einem Wahlkampf zum Beispiel oder so, vielleicht auch noch nicht wahlkampfentscheidend ist, im Gegensatz zu Rente oder Kinderbetreuung oder Klimawandel oder so, also Dinge, die wirklich universell gültig sind für alle.
Ich würde sagen, das sind verschiedene Aspekte. Also wenn wir jetzt zurückgucken auf die vergangene Bundestagswahl zum Beispiel, habe ich den Eindruck, Wohnen hat schon eine sehr, sehr starke Rolle gespielt, auch auf Bundesebene. Das war jetzt nicht nur in Berlin der Fall, okay, vielleicht auch. Und ich habe das hier als Berlinerin jetzt mitbekommen, einfach nur, dass der Wahlkampf darum sehr stark geführt wurde. Aber dass sich Olaf Scholz dazu genötigt gefühlt hat, zu sagen, es wird ein Mietmo oder eine bestimmte Form von Mietmoratorium geben und so weiter. Also was ja in Richtung Mietenstopp, Mietendeckel, Verschärfung der Mietpreisbremse mindestens geht, zeigt schon, finde ich, dass diese Frage eine bestimmte Dringlichkeit hat. Und das wurde ganz zentral verhandelt im Wahlkampf, in den Wahlprogrammen, wenn man sich die angeschaut hat. Also ich würde schon sagen, Wohnen hat auch auf Bundesebene eine ganz starke Präsenz. So, und Relevanz auch. Natürlich sind die Wohnungsmärkte in Deutschland unterschiedlich strukturiert, aber wir können auch kaum davon sprechen, dass es noch Regionen gibt, in denen die Mietpreise und Immobilienpreise sinken. Also was wir vielleicht unterscheiden können, ist, dass in Großstädten und Metropolregionen eher zur Miete gewohnt wird, als das in anderen Regionen ist und deshalb diese Mietwohnungsfrage dort vielleicht zentraler ist als in anderen. Und zum anderen muss man auch sagen, die Kommunen haben einfach durch die Gesetzgebung und auch durch die, wie Wohnraumförderung strukturiert ist, auch eine ganz zentrale Rolle in der Bereitstellung und Finanzierung von sozialem Wohnungsbau zum Beispiel. und übernehmen da an dieser Stelle die Rolle. Und das ist dann natürlich auch immer davon abhängig, wie sind Kommunen finanziell aufgestellt. So. Und unterscheidet sich deshalb natürlich auch ganz, ganz stark voneinander. Und auch da, wie sind die politischen Verhältnisse vor Ort, genau, welcher Relevanz wird diesem Thema dabei gemessen und auch ja, für verschiedene Bedarfsgruppen zum Beispiel. In einigen Regionen ist es relevanter, einen Fokus auf seniorengerechtes Wohnen zu setzen, wo es in anderen Regionen vielleicht dann das studentische Wohnen ist.
Jetzt hast du dich natürlich vor allem mit Berlin beschäftigt, aber gerade diese Frage, warum das in Berlin so stark ist, stelle ich mich irgendwie schon lange, weil ich immer denke, im Vergleich, also das ist natürlich nie eine Rechtfertigung, aber im Vergleich ist ja Berlin immer noch nicht die teuerste Stadt. Also ist natürlich in den diesen Neumieten und so weiter, hat man dann doch langsam auf Frankfurter Verhältnisse. Aber ganz viele Städte in Westdeutschland, vor allem natürlich, aber speziell dann eben München und Frankfurt, aber auch Stuttgart, sind ja schon lange viel, viel, viel teurer als Berlin. Hat das was damit zu tun, dass es in Berlin so viel schneller gegangen ist, weil sozusagen im Vergleich die Berliner Bevölkerung recht arm ist? Oder wie erklärst du dir das, dass das in Berlin doch jetzt nochmal so stark und so eine politische Bedeutung hat gegenüber anderen Städten, die schon viel länger, viel teurer sind quasi?
Eine stärkere Bedeutung hat, meinst du jetzt im Sinne der Mieterbewegung oder einmal einfach eine stärkere Dynamik auf dem, also der Mietpreise?
Auf der Reaktion, also dass es einmal eben mehr Bewegungen gibt und dass es auch so politisierbar ist bis hin zu dem Volksentscheid, ja, oder dem Bürgerentscheid.
Ich glaube, das hat viele Gründe. Ich würde sagen, in Berlin, wenn wir jetzt über zum Beispiel den Volksentscheid jetzt sprechen, mit der Vergesellschaftung, muss man zum Beispiel sagen, in Berlin ist das ja jetzt schon kein ganz neuer Weg. Also in Berlin hat es ja auch Volksentscheide schon gegeben zur Rekommunalisierung der Wasser- und der Energieversorgung. Also in Berlin ist sowohl schon viel privatisiert worden in anderen Bereichen der Infrastruktur, aber es gab durchaus auch schon Auseinandersetzungen darüber, diese Form der Infrastruktur wieder in öffentliches Eigentum zurückzuholen. Und deshalb beschreitet da das Feld des Wohnens keinen ganz neuen Weg. Also das sind schon durchaus Debatten, die geführt worden sind und Kämpfe in diesen Bewegungen, die gezeigt haben, die auch gewonnen werden können. Darum finde ich, ist das, und das ist auch nicht der erste Volksentscheid in Bezug auf Wohnen. Also ich hatte vorhin von dem Volksentscheid gesprochen, der geführt hat zu dem Wohnraumversorgungsgesetz. Also es ist auch schon der zweite Volksentscheid in diesem Bereich. Und dazu, das ist, glaube ich, der eine Teil. Also es ist schon so ein vorstrukturiertes Feld einerseits in Berlin. Zum anderen genau die Mietpreisdynamik ist hier natürlich ganz, ganz stark. Du hast es kurz angerissen. Du hast gesagt, die Mietpreise sind hier ja noch nicht irgendwie auf Münchner oder Frankfurter Niveau, und im selben Atemzug hast du aber auch gesagt, die Einkommen sind hier auch anders, und das stimmt auch. Berlin hat lange, lange Zeit deutlich geringere Einkommen gehabt, und deshalb ist es natürlich auch eine viel dramatischere Entwicklung von den Mieten im Verhältnis zu den Einkommen, den verfügbaren, die sich hier abgespielt hat. Ja, und darüber hinaus, glaube ich, gibt es hier einfach ein breites Feld an sozialen Bewegungen. Und das Wohnungsthema ist eins, was einfach ganz nah an der Lebensrealität vieler Menschen anknüpft, weil jeder muss wohnen und jeder hat einen Bezug dazu. Und ich sehe das immer, wenn ich mit Menschen über mein Promotionsthema spreche. Jeder kann irgendwie was dazu erzählen, weil jeder wohnt. Und jeder wohnt in verschiedenen Verhältnissen. Wohnt in verschiedenen Formen, bei kommunalen Wohnungsunternehmen, bei privaten Vermietern, bei großen privaten Anbietern, und hat Geschichten zu erzählen über Mietpreissteigerung, Schäden im Haus, die nicht beseitigt werden, ausgefallenen Heizungen, was weiß ich nicht, was es da alles für furchtbare Geschichten gibt. Und dieses Thema des Wohnens ist dadurch auch einfach ganz nah, und etwas aus dem heraus oder aus dieser Betroffenheit heraus entsteht dann halt auch häufig eine bestimmte Form von Aktivismus. Und ich glaube, da ist dieses Feld des Wohnens auch ganz prädestiniert für.
Also ich kann ja sagen, dass ich auch eine Geschichte habe, weil ich demnächst umziehe und der Vertrag jetzt auch zweimal gewechselt wurde. Das ist so ein bisschen unglücklich. Aber da kommt ungefähr in einem Jahr eine Mietpreissteigerung von einem Drittel, guten Drittel raus. Also das ist das, was ich jetzt gerade erlebe. Hat tatsächlich, glaube ich, jeder genügend Geschichten.
Ich würde vielleicht noch mal kurz auf die Instrumente der Rekommunalisierung zurückkommen. Zunächst, also was viel angeklungen ist, ist ja dieses Vorkaufsrecht. Da sollten wir vielleicht nochmal sagen, unter welchen rechtlichen Bedingungen besteht das eigentlich? Wer ist vorkaufsberechtigt? Und welche Probleme stellen sich vielleicht auch da?
Also das kommunale Vorkaufsrecht, es hat verschiedene Anwendungsbereiche. Ich beschränke mich jetzt auf den des Wohnens. Der gilt also auf Milieuschutzgebiete. Also wenn ein Milieuschutzgebiet ausgewiesen wird, hier in Berlin zum Beispiel, ein Bezirk muss eine Milieuschutzsatzung beschließen, kann dann bestimmte Milieuschutzgebiete ausweisen, in denen es die Bevölkerungszusammensetzung schützen möchte. Und wenn es in diesen Gebieten, in diesen Milieuschutzgebieten einen Verkauf gibt einer Immobilie und das ist dem Bezirk bekannt, dann kann er sagen, okay, wir würden an dieser Stelle gerne das Vorkaufsrecht prüfen und hatte dafür früher 2, mittlerweile 3 Monate Zeit, um zu sagen, okay, wir prüfen, inwiefern wir nicht in diesen Kaufvertrag einsteigen wollen anstelle des eigentlichen Käufers und diese Immobilie für einen Dritten, und diese Dritten sind hier in Berlin meistens die landeseigenen Wohnungsunternehmen, das können aber auch Stiftungen, Hausgemeinschaften oder auch Genossenschaften sein, das Vorkaufsrecht wahrnehmen wollen. Und in diesen 3 Monaten können die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, sage ich jetzt da Einfachheit halber mal, diesen Ankauf prüfen, also können gucken, was ist das für eine Immobilie, wie finanzieren wir das, solcherlei Faktoren, und steht dann aber auch oft vor der Herausforderung, dass sie nicht so die Einsicht haben, weil diese ganze Vertragsabwicklung ist ja schon vorher gelaufen, also die kriegen jetzt keine großen Berichte über den baulichen Zustand zum Beispiel mehr des Hauses oder so, und haben dann halt diese 3 Monate lang Zeit, diesen Vorkauf zu prüfen, und wenn nach Ablauf dieser Frist von 3 Monaten, und das ist jetzt das Zweite, der eigentliche Käufer sich nicht bereit erklärt, eine Abwendungsvereinbarung zu unterzeichnen, kann diese Immobilie vorgekauft werden. Und diese Abwendungsvereinbarung ist dabei auch ein Instrument, das tatsächlich genutzt wird, um Käufer darauf zu verpflichten, auf bestimmte soziale und bauliche, die Einhaltung baulicher Richtlinien und sozialer Ziele, also zum Beispiel einen Verzicht auf eine Umwandlung oder bestimmte bauliche Maßnahmen. Und teilweise ist das, oder häufig ist auch das eigentlich das erklärte Ziel, also dass man sagt, die Bezirke sagen, wir möchten eigentlich erwirken, dass der Käufer eine Abwendungsvereinbarung unterzeichnet, und der Vorkauf ist eigentlich nur eine Drohkulisse, die wir aber durchziehen, also wie man in der Vergangenheit gesehen hat. In Berlin wurden in der letzten Legislatur, ich glaube seit 2016 80 Häuser vorgekauft. Also das ist schon auch eine Menge. Und die Käufer müssen halt damit rechnen, dass der Bezirk das auch tatsächlich macht und überlegt sich dann vielleicht auch zweimal, ob er diese Vereinbarung wirklich nicht unterzeichnen möchte. Genau, und jetzt hat es dieses Urteil, aber das Urteil liegt noch nicht vor, aber schon mal davor jetzt der Bericht des Bundesverwaltungsgerichts hat es gegeben, und hier wurde eigentlich jetzt festgestellt, oder wurde eigentlich dieses Instrument des Vorkaufs jetzt so gut wie verhindert. Und zwar gibt es jetzt eine sehr am Text ausgerichtete Interpretation, würde ich sagen, zum Vorkaufsrecht. Also das Gericht hat gesagt, solange die Immobilien oder die Grundstücke entsprechend ihrer baulichen Vorgaben im Milieuschutzgebiet genutzt werden, kann kein Vorkauf ausgeübt werden. Es gibt so eine kleine Ausnahme, es sei denn, es sind wirklich Schrottimmobilien. Das heißt, Bezirke und Kommunen können jetzt eigentlich kaum mehr von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, weil bisher konnte man argumentieren, okay, ein Käufer möchte diese Abwendungsvereinbarung nicht unterzeichnen. Das zeigt uns eigentlich, dass er sich diesen Zielen ja nicht verpflichtet und sich nicht verpflichtet diesen sozialen und Erhaltungszielen. Also er spekuliert, weil wahrscheinlich auch die angestammte Bevölkerung verdrängen wird und so weiter. Und das hat bisher als Grundlage ausgereicht, um einen Vorkauf tatsächlich auch durchzuführen. Und das Gericht verhindert jetzt mit dem Urteil diese Praxis und sagt, das ist eigentlich nicht ausreichend, ein ausreichender Grund. Eigentlich kann man erst eingreifen, wenn so eine Form der Verdrängung schon passiert ist. Und jetzt bräuchte es eigentlich eine Änderung der Gesetzgebung auf Bundesebene, der entsprechenden Paragraphen im Baugesetzbuch, damit man die Bezirke und Kommunen wieder in die Lage versetzt, dieses Vorkaufsrecht auch tatsächlich wahrzunehmen.
Ein weiterer Aspekt dabei ist ja eigentlich auch der Preis, den es dann zu zahlen gilt. Also nicht jede Kommune kann jeden Preis sich leisten. Offenbar gibt es sogar Hausbesitzer, Immobilienbesitzer, die auf dieses Vorkaufsrecht auch irgendwie strategisch zu nutzen wissen. Ich glaube, du hattest da so ein Beispiel. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Wie ist da die Regelung? Also vorausgesetzt, ist es überhaupt zulässig, das Vorkaufsrecht stark zu machen? Welche Probleme stellen sich da einfach im Zusammenhang mit dem Preis der Immobilien?
Ja, also es gibt da verschiedene Herausforderungen. Einerseits, die Kommunen treten halt in diesen bereits bestehenden Kaufvertrag ein. Das heißt, die können... Also sie zahlen eigentlich den vereinbarten Preis. Es gibt jetzt mit dem Baulandmobilisierungsgesetz aus dem Frühjahr eine neue Verordnung, die sagt, die können das ein preislimitiertes Vorkaufsrecht ausüben. Das orientiert sich aber, soweit ich das verstanden habe, bisher am Verkehrswert. Und da Verkehrswert und Marktwert zumeist identisch sind, macht das keinen großen Unterschied tatsächlich. Also das Problem sind halt die insgesamt hohen Marktpreise, die dann zu zahlen sind. Über welche Aspekte ich, glaube ich, in meinem Artikel noch geschrieben hatte, waren die, dass natürlich auch Hauseigentümer oder Käufer dann versuchen, das zu umgehen. Und zwar ja mit verschiedenen Mitteln. Also entweder wird ein sehr hoher Kaufpreis angesetzt. Davon profitiert jetzt der Käufer eher weniger, aber er profitiert damit, dass er natürlich darauf spekulieren kann, dass die Bezirke und Kommunen ihr Vorkaufsrecht gar nicht ausüben können, weil sie nicht ausreichend finanzielle Ausstattung dafür haben. Also in Berlin gibt es zum Beispiel einen Zuschuss an die landeseigenen Wohnungsunternehmen durch den Finanzsenat in Form von einer Eigenkapitalzuführung, und es wird nicht öffentlich kommuniziert, wie hoch der eigentlich ist, aber den können die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften beantragen bei einem Ankauf, und der wird aber aus gutem Grund nicht öffentlich kommuniziert, und zwar, weil befürchtet wird, dass dieser Zuschuss quasi eingepreist wird dann. Also, dass Käufer einfach auch einen höheren Preis direkt ansetzen, in dem Wissen, okay, da können die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften dann gar nicht mehr mitgehen. Also, das ist was sie gar nicht finanzieren können. Zahlen dann im Zweifel einen höheren Preis, die Käufer, müssen aber keine Abwendungsvereinbarung unterzeichnen, es wird nicht vorgekauft, und sie unterliegen zwar immer noch den Grundlagen des Milieuschutzes in dem Milieuschutzgebiet, aber das sind nochmal andere als die in einer Abwendungsvereinbarung stehen. Und zum anderen gibt es auch andere Umgehungstatbestände, also zum Beispiel durch Share-Deals, wenn Immobilien einfach umgewandelt werden in Unternehmen quasi und der Käufer also gar keine Immobilie erwirbt, sondern Unternehmensanteile, und das kann er tun mit bis zu 95%. Und dann wird der Bezirk auch gar nicht darüber informiert, weil es gibt keine Änderungen ja in den Grundbüchern, weil es wird ja auch kein Haus verkauft, sondern ein Unternehmen. Und damit sparen sich dann die Käufer auch noch die Grunderwerbsteuer. Genau, der Bezirk kann nicht vorkaufen, kriegt im Zweifel gar nicht mit, dass dieser Verkauf abgewickelt wird, und hat dann natürlich auch gar kein Zugriffsrecht darauf oder gar keine Zugriffsmöglichkeit.
Ein weiteres Instrument, was ja eigentlich das Naheliegendste wäre und was ja auch immer wieder mit dieser Formel bauen, bauen, bauen aufgerufen wird, ist ja einfach der Neubau. Wenn man Befürworter von kommunaler Wohnungspolitik ist, wäre es eben der kommunale Neubau. Welche Kapazitäten bestehen dafür eigentlich, beziehungsweise wieso ist es eigentlich so schwierig, großflächig neue Wohnungen zu schaffen, in welchem zeitlichen Rahmen bewegt sich eigentlich sowas, wenn man sagt, ich will jetzt hier einen Komplex von Wohnungen hinstellen und fange jetzt an zu bauen. Wann habe ich meine Wohnungen?
Wie lang so ein Prozess tatsächlich ist, kann ich dir jetzt ja nicht aus eigener Erfahrung mitteilen. Was ich in den Interviews mit meinen Interviewpartnerinnen mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass kommunale Wohnungsunternehmen in Berlin Neubauten planen und sagen, okay, es hat so lange gedauert, bis dieser Bebauungsplan so durchgegangen ist. Und das ist jetzt schon 2-3 Jahre meinetwegen her. Und jetzt besteht dieser Bebauungsplan, wir können beginnen zu bauen. Und seitdem haben wir festgestellt, okay, eigentlich ist der Bedarf viel, viel größer. Wir bräuchten eine viel dichtere Bebauung oder eine viel höhere Bebauung oder wie auch immer eine andere Ausnutzung dieses Grundstücks. Aber sie reichen das gar nicht mehr ein, weil sie sagen, okay, eine Änderung des Bebauungsplans würde wieder so lang sein und so viel bürokratischen Aufwand nach sich ziehen, dass sie das einfach lassen und stattdessen einfach das bauen, was einfach schon beantragt wurde vor einer ganzen Weile. Und da sind wir jetzt einfach bei diesen Aspekten, genau, Neubau, klar, Bauen ist wichtig und ich hatte es vorhin schon gesagt, bezahlbares Bauen, leistbares Bauen ist wichtig. Das Problem ist, Neubau ist häufig teuer und zwar durch einmal die Kosten des Bodens. Ich hatte vorhin schon gesagt, die Wohnungsunternehmen selber verfügen kaum mehr über Liegenschaften, die bebaut werden können. Das Land Berlin in Teilen noch und musste zum Beispiel jetzt erstmal clustern und gucken, oh, welche Grundstücke gehören uns hier überhaupt? Was davon ist überhaupt für Wohnungsbau nutzbar? Und da steht Wohnungsbau dann natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Nutzungen, also auch anderen Infrastrukturen. Es müssen natürlich auch Schulen gebaut werden oder Kitas oder Verkehrsinfrastruktur auf diesen Liegenschaften und nicht alles eignet sich auch gleichermaßen für Wohnungsbau. Dementsprechend, genau, ist Boden eine knappe Ressource, noch dazu eine teure Ressource und das wirkt sich aus auf die Kosten des Neubaus. Es hat einfach auch eine lange Erstellungsdauer. Die Genehmigungsverfahren sind langwierig, wie ich gesagt hatte. Und aktuell erfahren wir halt auch eine Knappheit von Baustoffen und enge Kapazitäten im Baugewerbe. Das heißt, Neubau dauert einfach auch. Und das ist ein Vorteil schon auch von Bestandsankäufen und Bestandserwerb, auch wenn der vielleicht nicht in so einem großen Stil stattfindet und auf einen Schlag so viel Wohnraum schafft, wie es Neubau tut. Wenn ich jetzt ein ganzes Quartier neu baue, führt er doch dazu, dass der relativ schnell verfügbar ist. Und in den Interviews, die ich mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen geführt habe, haben die häufig gesagt, okay, wir möchten sind verpflichtet, bestimmte Kennzahlen bis ans Ende der Legislatur zu erfüllen. So und so viele Wohnungen sollen in kommunales Eigentum bis zum Ende der Legislatur, bis 2025 oder also es gibt, gab da bestimmte verschiedene Pläne. Und man hat gesagt, das schaffen wir gar nicht alles durch Neubau. Wir brauchen auch den Bestandserwerb, sonst können wir diese Zahlen überhaupt nicht bis dahin erreichen.
Jetzt hast du schon auch das Thema Boden genannt. Kannst du da noch was dazu sagen? Weil das ist ja auch so ein ganz wichtiger Faktor, dass es, also wir hatten ja vorhin schon diese Spekulation, die da stattfindet, die findet ja eben nicht nur mit den Wohnungen statt, sondern im Wesentlichen auch ja mit dem Boden, auf den diese Häuser dann stehen. Was ist da so die Lage und was sind da die Versuche, das so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, dass die Bodenspekulation nicht so bunte Blüten treibt?
Bin ich tatsächlich keine Expertin, was jetzt Bodenpolitik angeht, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was in den vergangenen 5 Jahren, würde ich sagen, auch viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Und da gibt es einige Ansatzpunkte, zum Beispiel, dass Boden oder Boden, der in öffentlichem Eigentum ist, gar nicht mehr verkauft werden soll, sondern in Erbbau, also über Erbbaurechte, die Vergabe von Erbbaurechten, nur noch vergeben werden soll. Also wir sehen sowas jetzt zum Beispiel in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg auf dem Dragoner-Areal. Das ist ein Grundstück, das ist über lange Geschichte, viel hin und her, vom Eigentum des Bundes in das jetzt des Landes überführt worden und das wird jetzt bebaut zum Teil und das Land stellt es den Boden aber nur für diese Bebauung zur Verfügung. Also es wird jetzt nicht verkauft zum Beispiel an das Wohnungsunternehmen, das beteiligt ist, sondern in Erbpacht und Erbpacht ist dann meist festgelegt auf sowas wie 99 Jahre oder so, vergeben an an die Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel, an die Nutzerinnen. Und die sparen sich damit natürlich auch die Kosten für den Erwerb. Und das ist, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ein relativ großer Anteil an den Erstellungskosten im Neubau. Also führt auch dazu, dass der Neubau günstiger realisiert werden kann.
Ich hab mal das Argument gehört, ich fand es nicht so ganz plausibel, aber ich konnte auch nicht so gut dagegen argumentieren, dass so viele der Wohnungspolitiken oder wenn ich jetzt auch an so Erbgeschichten denke, immer vor allem den Einsässigen zugutekommen, was natürlich erstmal sinnvoll und gut ist und keinesfalls was Schlechtes. Aber dass es da sozusagen dann auch so gewisse, einfach so Privilegien von denen gibt, die zuerst da waren. Also dass letzten Endes, wenn die Mieten relativ niedrig gesetzlich gedrückt werden, oder gehalten werden oder durch den Träger eben gehalten werden, das Angebot aber trotzdem eben ausreichend für die, die da sind, dann ist es trotzdem immer für die Nachkommenden schwieriger, in dieses System der Privilegien reinzukommen. Gibt es da irgend sowas in der Wohnungspolitik, was dem du auch zustimmen würdest, oder ist das nur irgendwie, sagen wir mal, legitime Interessen gegeneinander ausspielen, anstatt sie solidarisch zu versöhnen?
Natürlich über die Instrumente, die wir gerade gesprochen haben, da geht es ganz, ganz viel um Bestandsschutz. Und den gibt es natürlich nicht umsonst. Also ich hatte vorhin davon gesprochen, Menschen sind darauf angewiesen, eine Wohnung in der Nähe ihres Wohnorts zum Beispiel zu haben und nicht exorbitant weit zu pendeln und zu sehr, sehr hohen Kosten, und sind auf ihr soziales Netz vor Ort angewiesen. Darum ist es schon sehr relevant, dass man Bestandspolitik betreibt. Und das heißt ja aber nicht, dass Menschen nicht auch die neu zuziehen, auch in diese Bestände ziehen können. Also wir hatten vorhin gesprochen zum Beispiel über den Wohnberechtigungsschein. In Berlin sind sehr, sehr viele Berlinerinnen, ich glaube, es ist fast die Hälfte der Berliner Bevölkerung, eigentlich WBS-berechtigt, also hat das Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein. Das liegt daran, dass in Berlin diese WBS-Grenzen auch relativ hoch sind. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass es einen sehr langen Vorlauf braucht, um in dieses Segment reinzukommen. Das Problem ist tatsächlich eher, da findet Selektion an anderer Stelle statt. Und zwar, dass sich natürlich die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auch dann aussuchen, natürlich, wen nehmen sie in ihre Wohnungen rein. Und natürlich, das funktioniert zum einen über Miethöhe, auch beim Wohnberechtigungsschein. Auch das sind auch nicht alles ganz, ganz günstige Mieten, aber auch darüber, dass sie sagen, eine bestimmte Sozialprognose, also dann nehmen sie da, glaube ich, lieber das studentische Paar rein, von dem sie dann sagen, in ein paar Jahren sind die dann auf dem Arbeitsmarkt oder haben vielleicht auch noch ein Kind und sind sozialverträgliche Mieterinnen, und die werden dann auch mit Wohnberechtigungsschein lieber genommen als eine große Familie zum Beispiel, Menschen mit großen Hunden, mit einer verschiedenen sozialen Problemlagen. Also da findet ja an anderer Stelle eine Form von Selektion tatsächlich auch im Zugang zu Wohnraum statt, würde ich sagen. Und wir haben ja auch vorhin drüber gesprochen, dass ja trotzdem auch in Berlin neuer Wohnraum geschaffen wird durch zum Beispiel Neubau, durch andere Formen von in der Erstellung von Wohnraum. Darum, ja.
Ich würde gerne nochmal auf diese interessante Parallele eingehen zwischen Rekommunalisierungsinitiativen in Bezug auf öffentliche Wasserversorgung, Stromnetze, also auf in Bezug auf klassische technische Infrastrukturen, und dann eben die Parallele zur Wohnraumversorgung, die im weitesten Sinne sicherlich auch irgendwie plausibel eine Infrastruktur ist, aber so mehrdeutig wie dieser Begriff der Infrastruktur ist, irgendwie auch was anderes ist. Du hast dich in deinem Artikel da auch mit auseinandergesetzt. Also mich interessieren zwei Parallelen. Also einerseits überhaupt Wohnraum als Infrastruktur zu adressieren, einfach konzeptionell als Infrastruktur zu fassen. Andererseits aber auch diese Kontinuität der sozialen Kämpfe, also der politischen Strategie, der Rekommunalisierung, also zu sagen, okay, das sind unsere Netze und die holen wir uns jetzt wieder, die sind nicht in guter Hand, wenn damit Profitinteressen verbunden sind, sinngemäß. Genau, also diese zwei Aspekte, ich weiß, auf die kann man jetzt nicht gleichzeitig antworten, aber vielleicht erstmal in Bezug auf diese Kontinuität der politischen Kämpfe und der dieser bürgerschaftlichen Initiativen, die tatsächlich durchgehend auch in Hamburg beispielsweise auf Infrastrukturen gezielt haben und jetzt den Schritt auch zur Wohnungsinfrastruktur gegangen sind, so wie es scheint.
Genau, es geht hier um verschiedene Formen von Infrastruktur und bei technischen Infrastrukturen oder netzgebundenen Infrastrukturen hat es sich früher schneller und anders angeboten, glaube ich, darüber zu sprechen, über Rekommunalisierung. Das geht zum Beispiel daraus hervor, dass es bei Netzen Netzkonzessionen gibt, also an wer darf diese Netze betreiben. Und das hat immer eine bestimmte Laufdauer und wenn diese auslaufen, dann muss natürlich neu darüber verhandelt werden, wer soll die Netze weiter betreiben und an wen gehen diese Netze. Und da stellt sich natürlich die Frage dann ganz unmittelbar, wer soll weiter die Wasserversorgung hier sicherstellen oder die Stromversorgung? Und natürlich, da gab es viele zivilgesellschaftliche Initiativen. Du hast gerade Hamburg zum Beispiel gesagt. Ich habe vorhin schon mal über Berlin gesprochen, die sich dafür eingesetzt haben, diese Netze wieder zurückzuholen. Aber man darf auch nicht vergessen, auch die Kommunen haben teilweise ein Interesse daran, diese Infrastrukturen wieder in ihre Hand zurückzuholen. Also gerade jetzt mit, wenn wir jetzt über Energie zum Beispiel sprechen und wir sprechen über Klimaziele, ist es auf jeden Fall eine Stellschraube für die Kommunen, wenn sie diese Netze selber betreiben, Einfluss darauf zu nehmen, auf Klimabilanzen und so weiter. Das selber Betreiben von Infrastrukturen führt für Kommunen auch teilweise dazu, dass Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden, dass sie das selber bereitstellen können durch ihre eigenen Unternehmen, führt vielleicht auch zu einer bestimmten Attraktivität vor Ort. Also sie haben da größeren Einfluss drauf. Ja, also es gibt schon auch ein Interesse der Kommunen daran, diese Netze wieder in die eigene Hand zurückzuholen. Teilweise werfen diese Netze sogar Profite ab. Das ist gerade für klamme Kommunen interessant. Da gibt es einfach auch schon länger Bewegungen drin. Genau, mittlerweile gibt es das im Bereich des Wohnens. Darüber hatten wir ja auch schon länger gesprochen. Und vielleicht würde ich an dieser Stelle schon mal versuchen, noch auf deinen zweiten Punkt einzugehen. Was verbindet eigentlich diese Infrastrukturen miteinander? Also ist Wohnen auch eine Infrastruktur? Und ich finde, das setzt oft da an, dass man sagt, wie relevant sind bestimmte Infrastrukturen? Und es wird oft argumentiert, bestimmte Infrastrukturen sind relevanter als andere. Also wenn bestimmte Infrastrukturen ausfallen, wie Strom oder Wasser verseucht ist, ist das natürlich ganz drastisch und eine ganz direkte, unmittelbare Folge, die wir sofort erleben würden. Und deshalb wird denen auch eine bestimmte Systemrelevanz zugeschrieben und eine größere Dringlichkeit diesen Infrastrukturen, dass sie in einer Form von öffentlicher Bereitstellung irgendwie sind. Und gerade in Bereichen der sozialen Infrastrukturen, würde ich argumentieren, sind diese Folgen nicht so unmittelbar sichtbar. Es ist nicht so unmittelbar sichtbar, was passiert, wenn das Schwimmbad vor Ort schließt oder die Bibliothek oder wenn halt der Wohnraum jetzt nicht mehr in kommunaler Hand ist, sondern das sind eher langfristige Folgen, die wir da sehen und beobachten können. Aber nichtsdestotrotz haben diese Infrastrukturen ja, die sozialen und die technischen und netzgebundenen Infrastrukturen, ziemlich viele Schnittmengen und Ähnlichkeiten. Also die haben eine hohe Persistenz, also die bestehen lange, die haben eine lange Nutzungsdauer. Nutzerinnen können die im Zweifel auch nicht selber herstellen oder nur schwierig herstellen und im ausreichenden Umfang. Und sie decken halt Grundbedürfnisse ab. Und ich finde, das trifft auf all diese Bereiche tatsächlich zu. Und nichtdestotrotz unterscheiden die sich natürlich. Also Wohnen wird ja viel, viel individueller genutzt und muss viel mehr an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, als es jetzt Wasserversorgung zum Beispiel tut oder die Nutzung von Straßen oder so. Das wäre ein Chaos, wenn wir das alle individuell nutzen würden. Aber das ist bei Wohnen halt gegeben. Und deshalb muss man, auch wenn man sagt, Wohnraum ist eine Infrastruktur, natürlich das Ganze ein bisschen anders denken und kann auch nicht Rekommunalisierung nach diesem Schema F denken, wie bei anderen Infrastrukturen, man kann bei Wohnen keine Netzkonzession zurückkaufen. So, das ist nicht möglich, aber wir können Wohnraum zurückkaufen oder neuen bauen oder Vorkaufsrechte wahrnehmen, gestreckten Erwerb anwenden, über Vergesellschaftung diskutieren und so weiter. All diese Instrumente, die wir vorhin genannt hatten schon.
In der Debatte um, sagen wir mal, technische Infrastrukturen aller Art, jetzt wird ja auch gerade wieder über die Bahnen gesprochen und ihre Netze, ob man die vielleicht trennen sollte, die Netze und die Unternehmen, die darauf fahren. Da kommt öfter auch das Argument, dass es sich bei bestimmten Bereichen der Güter- und Dienstleistungsangebotes einfach um natürliche Monopole handelt. Also das heißt, man kann schwerlich irgendwie drei Abwasserleitungen nebeneinander ins Haus bauen und jede Abwasserleitung wird von einem anderen Unternehmen bewirtschaftet und die konkurrieren dann untereinander mit mit den niedrigsten Preisen, sondern es gibt eigentlich nicht die Möglichkeit, alles irgendwie so vielfach anzubieten, dass man wirklich eine Marktstruktur dort etablieren kann, sondern dass man vielmehr eigentlich eben ein natürliches Monopol hat. Es kann eigentlich nur einer machen und im Zweifel sollte das dann lieber ein öffentlicher Träger sein und nicht ein Privater, weil der Private eben nicht durch Konkurrenz gezwungen ist, die Preise niedrig zu halten. Also das ist so ungefähr das Argument, an das kann ich mich noch erinnern, vor 10 Jahren, als es um die Rekommunalisierung der Wasserversorgung ging. Und das fand ich eigentlich recht plausibel erstmal. Und vielleicht trifft das eben auch aufgrund dieser hohen dieser hohen Investitionskosten und dieser Knappheit an Raum und an Ressourcen auch irgendwie auf die Wohnungsversorgung zu, dass das ein Bereich ist, der ja schwerlicher als jetzt bestimmte andere Güter marktförmig überhaupt organisierbar ist. Ist das ein Gedanke, der für dich Sinn macht, oder würdest du sagen, das hängt gar nicht so sehr von der Struktur des Gutes ab?
Ich finde es plausibel, was du da gerade gesagt hast. Also natürlich ist es im Bereich des Wohnen anders. Es gibt halt eine Bereitstellung durch verschiedene Anbieter auf dem Markt. Also anders als jetzt die Wasserleitung, wo es halt nur eine gibt, gibt es schon durchaus verschiedene Bereitsteller von Wohnraum, was aber nicht dazu führt, dass es eine ausreichende Leistungserbringung in dem Sinne gibt. Also es gibt ja trotzdem nicht für alle den angemessenen und ausreichenden Wohnraum. Und es führt halt nicht dazu, dass alle gleichermaßen mit gutem Wohnraum versorgt sind und das, obwohl Wohnen ein Grundbedürfnis ist. Also würde ich schon argumentieren und sagen, okay, man muss Wohnen auch als eine Form von Grundbedürfnis und Infrastruktur denken und aus dem Sinne heraus natürlich auch ableiten und sagen, jeder hat das Recht darauf, mit guten, also qualitativ gutem und ausreichend seinen Bedürfnissen entsprechenden Wohnraum versorgt zu sein. So.
Ein anderer Aspekt, wenn man jetzt über diese Wohnraumversorgung eben auch eher als was nachdenkt, was einerseits ein Grundrecht, ein Grundbedürfnis beschreibt, andererseits was aber auch eben großer politischer Planung, vorausschauender Planung auch bedarf, weil sozusagen diese Strukturen auf lange Zeit geschaffen werden, und gerade deshalb eben politisch gestaltet werden müssen, um auch negative Pfadabhängigkeiten sozusagen zu vermeiden. Da läuft ja dann schon irgendwie alles darauf hin, dass es doch irgendwie da so eine Art von zentraler Planungsinstanz braucht, eben von meinetwegen die Stadt und ihre kommunalen Wohnungsunternehmen. Andererseits gibt es ja auch immer, auch in Bezug auf Infrastrukturen, so anders gestimmte Stoßrichtungen, die eigentlich eher so das Partizipative, das Dezentrale hervorheben wollen. Also die gerade sagen, also man müsste eigentlich ein Stromnetz viel dezentraler bauen, damit da irgendwie jeder dran teilhat und irgendwie mitwirkt auch noch am besten. Und also man baut Netze eigentlich lieber so, dass sie eigentlich kein Zentrum haben, sondern eher irgendwie auf alle möglichst breit verteilt sind und alle irgendwie so Miteigentümer sind oder sowas in die Richtung. Gibt es da so eine Tendenz bei dir, wenn du über Rekommunalisierung von Wohnraum nachdenkst, wie man beides unter einen Hut kriegen kann, oder würdest du sagen, es ist tatsächlich eher doch dann eher eine zentralistische Aufgabe auch?
Da würde ich mich jetzt ungern tatsächlich festnageln lassen, weil ich glaube, diese Konzepte können ja nebeneinander bestehen und das sehen wir ja auch. Ich habe jetzt immer, wenn ich darüber gesprochen habe, gesprochen von öffentlichem und zum Beispiel durch die Kommunen bereitgestellten Wohnraum, aber auch von gemeinwohlorientiertem Wohnraum. Und das heißt nicht, dass der durch die Kommune zum Beispiel bereitgestellt werden muss. Es gibt Genossenschaften hier in Berlin, die zum Beispiel Vorkaufsrechte wahrnehmen und Wohnraum in einer genossenschaftlichen Form verwalten, aber ja auch den privaten Markt entziehen. Es gibt Konzepte wie zum Beispiel das Mietshäuser-Syndikat. Es gibt einzelne Hausgemeinschaften, die ihre Häuser selber verwalten. Und es gibt aber auch Ansatzpunkte oder Häuser in kommunalem Eigentum zum Teil selbst zu verwalten. Also in Berlin gibt es da zum Beispiel ein Bündnis, das heißt kommunal und selbstverwaltet wohnen, die dann versuchen, innerhalb dieser kommunalen Strukturen verschiedene Formen von Partizipation und Selbstverwaltung umzusetzen. Also ich glaube, das kann schon nebeneinander bestehen. Und was es auf jeden Fall braucht, ist auch eine demokratische Kontrolle der landeseigenen und kommunalen Wohnungsunternehmen. Also in Berlin gibt es zum Beispiel die Wohnraumversorgung Berlin, die auch eine beratende und auch eine kontrollierende Funktion gegenüber den landeseigenen Wohnungsunternehmen hat. Aber in Berlin gibt es zum Beispiel auch Mieterräte, ich kam gerade durcheinander wegen auch der Beiräte, die gibt es auch, aber wegen der Mieterräte, die eingebunden sind, zum Beispiel in die Verwaltung der Bestände, in die Rechenschaftsberichte und so weiter. Also eine Form der demokratischen Kontrolle auch ausüben gegenüber dem Wohnungsunternehmen. Und sowas zeigt sich dann auch zum Beispiel, oder darüber muss man diskutieren, es wird nicht immer der Wind wehen Richtung Rekommunalisierung und Ausweitung öffentlicher Wohnungsunternehmen. Wir werden mit Sicherheit auch nochmal Debatten erleben um eine Privatisierung wieder kommunaler und öffentlicher Wohnungsbestände. Und dann muss man jetzt vielleicht auch schon mal überlegen, wie kann man die Bestände davor schützen? Und ich glaube, ein guter Weg dazu ist demokratische Kontrolle und Einbindung der Mieterinnen. Also dass man Mieterinnen daran einbindet und man zum Beispiel sagt, eine qualifizierte Mehrheit der Mieterinnen müsste eigentlich einem Verkauf zustimmen. Ich glaube, das wird in den meisten Fällen nicht passieren. Also sag niemals nie, aber also bestimmte Hürden da auch zu schaffen durch demokratische Kontrolle, um Wohnungsbestände in öffentlichem Eigentum zu erhalten. Also genau, um zurückzukommen, also ich glaube, es gibt viele verschiedene Formen der Eigentümerschaften. Ich glaube, die können parallel zueinander existieren und die eint aber, dass sie Wohnraum abseits dieser gängigen Kriterien des freien Marktes handelt und zur Verfügung stellt und genau.
Ich finde das irgendwie ganz faszinierend, eben in diesem Begriff der Infrastruktur, dass der es irgendwie schafft, sowas wie Grundbedürfnisse erstmal festzulegen oder so einen Bereich der Grundbedürfnisse abzustecken und gleichzeitig ihn aber auch irgendwie unsichtbar zu machen. Also auch so ein bisschen der politischen Debatte zu entziehen wieder. Also man diskutiert nicht darüber, ob es oder man diskutiert normalerweise nicht darüber, ob es ein Stromnetz geben sollte oder eine Abwasserversorgung oder auch ein automobiles Straßennetz oder so, weil eben die Infrastruktur auf ihre Art und Weise in ihrer Alltäglichkeit und ihrer Unsichtbarkeit irgendwie dem Politischen das auch irgendwie entzieht. Und das hat für mich so, deshalb ist dieser Infrastrukturbegriff eigentlich so ein ganz zentraler politischer Begriff, an dem man weiterarbeiten müsste, weil er einerseits eben dieses Egalitäre, dieses okay, Grundbedürfnis, das steht hier jedem zu, hat und andererseits im Guten wie im Schlechten Dinge unsichtbar machen kann. Das ist jetzt eigentlich gar keine richtige Frage, das ist eigentlich eher so eine These, aber ich werfe sie trotzdem mal in den Raum. Wenn ihr was damit anfangen könnt, könnt ihr ja noch was dazu sagen. Aber deshalb finde ich, der Infrastrukturbegriff hat wirklich ein großes politisches Potenzial eigentlich und auch für die Theorie des Politischen, ja.
Ja, das hat er und diese Debatten werden ja auch weitergeführt und gleichzeitig hatte ich gerade den Impuls, dir zu widersprechen, als du gesagt hast, wir denken ja auch nicht über andere Formen der Infrastruktur nach, weil die so alltäglich sind und ich glaube, das können wir zum Beispiel, und dann hast du gesagt, zum Beispiel hier Verkehr und dann habe ich gesagt, das können wir hier in Berlin aber auch gut sagen, wo alle 2 Minuten eine U-Bahn hält und wenn es schlecht läuft, alle 10 Minuten ein Bus. Und wenn ich dann aufs Land gucke und ich weiß, da gibt es halt 3 Busverbindungen am Tag und es wird darüber diskutiert, die auch noch abzuschaffen und zu so einem Bereitschaftsbus-Taxi umzuwandeln, da werden schon Debatten über diese Bereitstellung von Infrastruktur geführt.
Also man spricht drüber, wenn man sie nicht zur Verfügung hat oder wenn sie nicht funktionieren. Also genau, das stimmt. Aber vielleicht passt das auch mit ins Bild sogar noch hinein, so ein bisschen. Also solange sie funktionieren oder solange sie irgendwie da sind, sind sie gleichzeitig wieder irgendwie unsichtbar. Also es ist zumindest ein Motiv, was auch viel in der Infrastrukturforschung auftaucht, das der Unsichtbarkeit, ne?
Klar, also die Infrastrukturen fallen uns eher, glaube ich, auf in der Störung dieser Infrastrukturen. Der Strom fällt aus oder die Wasserleitung funktioniert nicht, ich finde keine Wohnung und der Bus fährt übrigens auch nicht. Das sind natürlich einschneidendere Erlebnisse, als wenn ich all diese Dinge alltäglich habe. Natürlich haben die dann eine andere Form der Normalität, klar.
Ja. Also ich finde den noch ganz interessant, weil natürlich an den Infrastrukturen, das kann man ja auch an der Stelle erwähnen und das schreiben wir dann auch noch in den Artikeln, wir ja mit Dirk van Laak auch darüber gesprochen haben, so über die Geschichte der Infrastruktur und da waren wir ja auch auf das Ergebnis gekommen, dass das erstaunlich ist, wie viel sozusagen ihre Gesamtleistung Gesellschaften in den Erhalt in dieser Infrastrukturen stecken und ich glaube, deswegen ist es natürlich auch sehr politisch, weil an diesen Infrastrukturen man einfach sieht, wo steckt die Gesellschaft ihre Gesamtleistungsfähigkeit rein. Also das heißt, wo entscheidet sie, was sozusagen der Allgemeinheit zusteht und was nicht. Und was sind sozusagen da an, wenn man jetzt am Verkehr denkt, wo wird es reingesteckt und wo dann eben auch nicht. Und wo gibt es dann die Version von Infrastruktur im Falle des Verkehrs, für die sich ein Auto leisten können und für die sich kein Auto leisten können.
Ja, oder noch tatsächlich viel direkter. Also gerade sehen wir es doch in der Corona-Krise, wie das Gesundheitssystem gerade zusammenbricht. Und wir sehen, wie viel ist eigentlich privatisiert worden und eingespart worden und weiter gekürzt worden in den vergangenen Jahrzehnten in diesem Bereich. Und auch Gesundheit und Gesundheitsversorgung ist eine Form der Infrastruktur und ihrer Bereitstellung. Und wir sehen gerade, wie es da ganz, ganz stark kracht. So, und Pflegekräfte aufbegehren und es Streiks gibt und Tarifverhandlungen, genau.
Genau, aber das ist eben der Reiz, also das meinte ich mit diesem Egalitären der Infrastruktur, wenn man sagt, das Gesundheitssystem ist eine Infrastruktur, was es ja auch definitionsgemäß eine Sozialinfrastruktur ist, dann hat man sofort damit auch den Anspruch verbunden, dass das irgendwie laufen muss und zwar irgendwie reibungsfrei. Wogegen, wenn man das als irgendwie eine spezielle Dienstleistung ansieht, nur eine Gesundheitsdienstleistung, die irgendwie warnförmig ist oder wie auch immer, dann ist es eben eine Sache, die zur Disposition steht. Und das ist eben dieses Faszinierende, wenn die Infrastruktur es sich einverleibt hat, dann müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Dann ist es sozusagen schon als Grundrecht gesichert, wenn es keine Infrastruktur ist, sondern nur ein Produkt unter vielen, dann ist es eben nichts, worauf wir unbedingt ein Anrecht haben oder so. So war mein Gedanke ungefähr.
Ja, genau, da geht's halt um eine kapitalistische Inwertsetzung von bestimmten, Rechten und Grundrechten und ein Recht zum Beispiel auf eine gesundheitliche Versorgung. Also ja, da ist es nicht damit getan, das als eine Infrastruktur, glaube ich, zu begreifen, sondern da läuft ja einfach ganz, ganz grundlegend viel verkehrt.
Das kommt noch dazu, ja. Haben wir auch eine schöne Folge zu.
Also da schließt vielleicht so ein bisschen meine Frage an, weil das eine ist natürlich diese theoretische Ebene. Ich habe noch bei der Recherche, es kannte ich überhaupt gar nicht, bin ich da über Mietenwatch gestolpert, die so sehr schön auch für Berlin so eine unheimlich tolle Datensammlung haben. Also es sind, glaube ich, so ein paar aus dem Prototype Fund, wo so ein paar Hacker und so weiter Projekte entstanden sind, zusammen mit dem Peng-Kollektiv. Und was dort auf der Seite mir irgendwie aufgefallen ist, dass es unendlich viele Daten dazu gibt und auf der Seite natürlich auch nochmal super animiert. Also das muss ich ganz kurz sagen, weil das fand ich wunderschön. So eine schöne Grafik, wo man sich für die großen Mietgesellschaften quasi in so einem Plot angucken konnte, wie verhalten sich da die Kaltmiete und die Nebenkosten zueinander und es da so ein paar Wohngesellschaften gibt, wo das völlig anders verteilt war als im Rest des Marktes. Das heißt, wo man sieht, dass da so ein bisschen was von den Mietpreisen auch versteckt wird in den Nebenkosten und man kann das alles wunderschön plotten und hat unendlich viele Graphen, wo man alles sieht, wie der Zustand dieses Marktes ist. Gleichzeitig, und das ist jetzt auch die Frage an dich, ist so ein bisschen, hat man damit, also ist die Frage, was hat man damit gewonnen? Ne? Also das heißt, das Wissen ist das eine, aber Wissen ist natürlich nicht gleich Macht, auch wenn das sprichwörtlich so gesagt wird. Das heißt, wie würdest du ja vielleicht auch jetzt aus deiner Arbeit heraus speziell die Rolle da verstehen, dieser analytischen Ebene, dieser wissenschaftlichen Beschäftigung auch damit, das zu verstehen, zusammen mit den politischen Kämpfen? Wo ist da die Rolle eben der Forschung und auch des Verstehens?
Also ich habe schon den Anspruch, dass das, was ich da beforscht habe, etwas ist, das man auch in die Praxis überführen kann tatsächlich. Also weil das ist ja schon ein sehr praxisnahes Feld. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man zum Beispiel in Bezug auf die Rekommunalisierung des Wohnens einfach verschiedene Stellschrauben hat. Diese Stellschrauben sind jetzt nicht mein Gedanke, sondern ich habe das angewendet. Und zwar kann man auf diesen Ebenen von zum Beispiel, ich würde sagen, Geld, Recht, Eigentum und Wissen unglaublich viel machen. Und jetzt in Bezug auf Rekommunalisierung hieße das zum Beispiel eine finanzielle Ausgestaltung, Förderprogramme ausweiten in ihrem Adressatenkreis. Recht ist, also wir haben vorhin über verschiedene juristische Möglichkeiten gesprochen und mögliche Gesetzesänderungen, die da stattfinden müssen. Da geht es aber auch um die Einführung von einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit und so weiter. Also Recht ist eine Komponente, in der man da sehr viel machen kann. Eigentum, wir haben vorhin gesprochen über Eigentümerschaft, Eigentümerschaftsmodelle. Und Wissen, finde ich, ist eine relevante Kategorie, weil ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es gibt zum Beispiel Wohnungsunternehmen, also die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die Häuser ankaufen. Es gibt auch Mieterinitiativen, die sowas tun, Hausgemeinschaften. Und die haben natürlich ein ganz anderes Wissen von diesen Prozessen, weil die machen so eine Prüfung von einem Vorkaufsfall nicht 50 Mal im Jahr, sondern die machen das einmal. Und das ist ganz stark abhängig von den einzelnen Ressourcen, die Menschen da reinstecken. Und Ressourcen wie Zeit, wie Wissen, wie Sprachkenntnis, und Zugänglichkeit, Kontakte in die Behörden, solcherlei Dinge. Und darum ist auch Wissen halt eine ganz, ganz relevante Kategorie. Also die Bereitstellung von Wissen und die Vernetzung, um Wohnraum zu rekommunalisieren. Also ich glaube, das sind so Ansatzpunkte, wo ich versucht habe, konkrete Möglichkeiten für die Praxis aus meiner Forschung abzuleiten. Und ich finde, das ist auch relevant. Und ich habe sehr, sehr viel in meiner Forschung ja auch von dem Wissen aus der Mieterbewegung profitiert. Das sind ja Menschen, die mir da Interviews gegeben haben, die da ihre Zeit und ihre eigenen Ressourcen reinstecken und das auch noch in ihrer Freizeit machen. Kämpfen um ihre Häuser und natürlich da auch irgendwie, denen ich da auch gerne wieder was zurück an die Hand geben will mit.
Ich hätte noch eine Frage, die ist jetzt auch ein wenig überraschend, so ein bisschen in die Zukunft gerichtet zum Ende, eignet sich aber, glaube ich, wirklich, was auf der Hand liegt, auch wenn du so ein paar Anstellen das gesagt hast, vielleicht zusammenfassend. Wir haben natürlich eine neue Regierung, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, das heißt, und wir haben natürlich den Volksentscheid auch noch im Hinterkopf. Das heißt, man muss eigentlich davon ausgehen, dass die nächsten Jahre doch auch entscheidend sind, was sozusagen so ein paar politische Weichenstellungen angeht. Was ist so dein Eindruck zurzeit? Guckst du jetzt zuversichtlich auch in den nächsten Jahre? Was würdest du sagen oder was wünschst du dir auch? Also was ist dein Blick in die Zukunft bei deinem Thema?
Ja, ich fange mal auf der Bundesebene jetzt an, weil über Berlin haben wir jetzt schon ganz viel gesprochen. Auf der Bundesebene bin ich sehr, sehr gespannt jetzt auf die Ergebnisse aus dem Koalitionsvertrag. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, die Wohnungsgemeinnützigkeit ist ein Thema, das schon länger diskutiert wird und das jetzt tatsächlich so in den Sondierungspapieren auch drin stand. Also eine Einführung von einer neuen Gemeinnützigkeit wäre natürlich ein absoluter Erfolg, wenn das umgesetzt werden könnte. Es ist jetzt natürlich eine Frage, wie das ausgestaltet wird. Das geht da jetzt nicht nur darum, Unternehmen zu entlasten. Und wenn die FDP das jetzt verkauft als, das ist eine Steuererleichterung für Unternehmen, dass damit ist es nicht getan, sondern es braucht dann natürlich auch eine bestimmte Gegenleistung, also eine bestimmte Form der Mietpreisbegrenzung, demokratischer Mitbestimmung und so weiter. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Und ich glaube auch, in den Sondierungspapieren standen jetzt Sachen drin, wie 400.000, der Neubau 400.000 neuer Wohnungen jährlich, zu leistbaren Mieten 100.000 Sozialwohnungen. Das sind natürlich auch Zahlen, die absolut begrüßenswert sind. Auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt. Was ich bisher wenig gehört habe, sind Instrumente der Mietpreisregulierung, der Eingriffe oder regulativen Eingriffe in den Mietwohnungsmarkt. Sei das jetzt das Einzige, was ich bisher gehört habe, geht um Kappungsgrenzen, die Absetzung der Kappungsgrenzen, aber das ist halt auch nicht ausreichend. Also, und ich bin sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommen wird. Und ich glaube, das sind auch die Ansatzpunkte, die die Mieterbewegung und auch die Wissenschaft in den nächsten Jahren weiter beschäftigen wird. Und auf Berlin-Ebene bin ich ebenfalls gespannt. Wir haben ja über die Vergesellschaftung vorhin gesprochen, darüber, dass es jetzt gerade ausgelagert werden soll in ein Gremium in dem nächsten Jahr. Und genau, ich befürchte, dass es gerade so ein bisschen versucht wird, zu verzögern, diesen ganzen Prozess und durch die Auslagerung in ein externes Gremium und diese Entscheidung natürlich auch deutlich verzögert. Und ja, die Mieterbewegung in Berlin hat da sehr, sehr viel Zeit und Kapazitäten und Ressourcen rein investiert in diesen Volksentscheid. Und die Berlinerinnen haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. Und jetzt das Ganze so zu verzögern, finde ich, ist auch aus einer demokratischen Perspektive schwierig. Und es wird auch für die Mieterbewegung schwierig sein, da den Druck, glaube ich, weiter aufrecht zu erhalten. Noch ein weiteres Jahr bis zu dieser Entscheidung. Also ja, ich bin gespannt.
Werden wir, glaube ich, auch beobachten. Also diese Beurteilung, wir haben es ja auch ein bisschen durch die Sendung gezogen, dass das doch auch so eine neue soziale Frage ist, an der sich so Sachen entscheiden. Den Eindruck habe ich da auch. Von daher, behalten wir im Blick.
Dann sagen wir vielen Dank, Inga Jensen, für deine spannenden Ausführungen.
Ja, ich danke euch.
Und wir danken auch euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder mal so lange dran geblieben seid und euch diesen komplexen Themen in voller Länge widmet. Wie immer seid ihr natürlich auch gebeten, uns weiter zu empfehlen in euren Netzwerken online und offline. Ihr könnt das Format übrigens auch unterstützen. Auf unserer Seite findet ihr dazu Informationen. Da könnt ihr uns einen Kaffee kaufen. Podcasten ist eine brotlose Kunst, aber Kaffee können wir trotzdem gebrauchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao.